dass junge Menschen vor diesen Problemen nicht resignieren, sondern ja, irgendwie sowas finden wie einen guten Grund, trotzdem handlungsfähig zu sein, sich politisch zu engagieren. Und das wäre ja vielleicht eine Idee von Prävention, die nicht nur ad hoc auf so konkrete Ereignisse reagiert, sondern ja, vielleicht ein Auftrag an uns als Gesellschaft und auch an die politische Bildung, dass wir vielleicht gerade, weil wir gerade viel Aufmerksamkeit haben, dass das ein guter Zeitpunkt ist, generell Demokratiebildung und politische Bildung an der Schule zu stärken für irgendwie weitere Perspektiven.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Hi, mein Name ist Mirjam und ich habe heute zwei Interviewpartnerinnen. Da wollt ihr euch einmal selber vielleicht vorstellen, was ihr macht, wo ihr arbeitet. Genau.
Dann würde ich einfach mal beginnen. Mein Name ist Susanne Gessner. Ich habe die Professur für Didaktik der politischen Bildung an der Universität Marburg inne. Und ja, wie der Name schon sagt, ich beschäftige mich mit politischer Bildung, insbesondere in der Schule. Und ja, wir hier in Marburg, wir bilden hauptsächlich angehende Politiklehrerinnen und Lehrer aus. Aber wir haben auch die Lehrkräfte im Blick, die das nicht als Unterrichtsfach unterrichten, sondern auch, ja, demokratiebildungsbezogene Aufgaben als Querschnittsaufgabe wahrnehmen sollen. Vielleicht das erstmal für den Anfang.
Dann fahre ich gerne fort. Mein Name ist Maria Schneider. Ich habe auch Lehramt studiert und mit den Fächern Politik und Wirtschaft und Englisch und bin danach auch an der Uni geblieben und bin dort im Bereich der Didaktik der Sozialwissenschaften bzw. der politischen Bildung auch tätig und bin dort einerseits in der Lehre eingesetzt und war also auch oder bin an der Ausbildung von Lehrkräften beteiligt und bin auch im Projekt Starke Lehrer, starke Schüler beteiligt gewesen.
Was genau ist das für ein Projekt? Kannst du das jetzt schon mal kurz sagen?
Sehr gerne, ich bin jetzt so ein bisschen vorgeprescht
Alles gut,
wahrscheinlich.
damit das schon mal klar ist.
Das ist ein Modellprojekt, gefördert von der Robert-Bosch-Stiftung, der Bundeszentrale für politische Bildung und dem Hessischen Ministerium für Kultus, Bildung und Chancen. Und wir ja, streben an, Lehrkräfte oder haben das angestrebt, weil muss man mittlerweile schon sagen, weil die Modellphase abgeschlossen ist, Lehrkräfte fortzubilden im Umgang mit demokratiefeindlichen Einstellungen und Äußerungen in der Schule.
Ja, das ist, glaube ich, auch vor kurzem, also ganz, ganz frisch vor kurzem in den sozialen Medien, ist ja auch dieser Vorfall in Gießen rumgegangen, wo Schülerinnen und Schüler bei einem, ja, so einem Online-Portal, ich meine, ich habe selber 2024 Abitur gemacht und wir haben natürlich auch Abi-Mottos gesammelt und da gab es ja beim Vorfall in Gießen, dass eben, ja, stark an die NS-Ideologie angepasste Abi-Mottos vorgeschlagen wurden. Also denke ich mal, da können wir auch gleich weiter drüber reden, dass Rechtsextremismus an Schulen schon Thema ist. Und meine erste Frage wäre jetzt erstmal, man hat jetzt auch in verschiedenen Studien, zum Beispiel auch von der Heinrich-Böll-Stiftung gesehen, dass Rechtsextremismus auch seit ein paar Jahren wieder steigt. Merkt man es auch an Schulen? Oder ist das eine andere Entwicklung?
Ja, ich meine, vielleicht kann man das ein Stück weit so erklären, dass natürlich Schule auch immer ein Spiegel der Gesellschaft ist. Und wenn wir bestimmte Phänomene in der Gesellschaft wahrnehmen, dann spiegeln die sich eben auch in der Schule oder in der Schülerinnenschaft. Und klar, also natürlich werden wir auch zunehmend oder haben zunehmend mit irgendwie, ja, rechten Gedankengut in der Schule zu tun und müssen uns gerade in der politischen Bildung, aber auch als Gesamtgesellschaft die Frage stellen, wie wir darauf angemessen reagieren können und wie wir vielleicht auch unsere politischen Bildungsangebote anpassen, verändern müssen oder da nochmal irgendwie unser Augenmerk drauf richten müssen.
Jetzt sind ja, ich gehe jetzt einfach mal so von weiterführenden Schulen aus, sind ja meistens Jugendliche. Kann man sagen, dass Jugendliche auch generell anfälliger sind vielleicht für rechtsextreme Ideologien?
Ja, auch da gibt es ja irgendwie viele Studien zu. Klar, man kann irgendwie sagen, dass gerade die Phase der Adoleszenz, also wenn Jugendliche ja viele Veränderungen durchmachen, sozialer Art, aber auch natürlich nur so ins Erwachsenenleben einsteigen, dass das eine ziemlich vulnerable Phase ist, weil sich da Weltbilder auch nochmal ändern oder weil da natürlich viele auch Identitätsbildungsprozesse angestoßen werden, seine Rolle in der Gesellschaft zu finden. Und genau, in vielen Studien, sowohl in empirischen, aber auch in entwicklungstheoretischen Konzepten, wird eben das genau zum Thema gemacht, dass das eine Phase ist, wo wir vielleicht besonders ja, sorgfältig darauf achten müssen, welche Erfahrungen wir Jugendlichen in dieser Zeit irgendwie anbieten. Und ich glaube, dass gerade die Schule hier eine besondere, ja, Rolle einnehmen kann, weil das eben eine Institution ist, wo Jugendliche viel Zeit verbringen, wo sie viele Erfahrungen machen in Peer Groups mit Erwachsenen, also mit den Lehrpersonen, mit denen sie es zu tun haben. Und ich glaube, dass da sehr viele Chancen drinne stecken, die wir eigentlich vielleicht noch besser ausschöpfen müssten, um eben genau solchen problematischen Entwicklungen etwas entgegensetzen zu können.
Also bei mir stößt das halt auch so ein bisschen so auf Unverständnis, weil ich, also ich selber bin jetzt ja noch nicht so lange aus der Schule raus, aber bei uns wird super viel Aufklärungsarbeit geleistet und eben auch so in Richtung Demokratiebildung auch sehr viel gemacht. Und dann, dass es so Vorfälle dann wie in Gießen gibt, das stößt bei mir so auf so komplettes Unverständnis. Also ich, wieso findet so viel Radikalisierung an Schulen statt, wenn es ja eigentlich so ein Ort der Demokratiebildung sein sollte.
Ich weiß nicht, ich glaube irgendwie, ob die Radikalisierung wirklich in der Schule stattfindet. Vermutlich kann sie da nochmal verstärkend wirken, weil man irgendwie auf andere Jugendliche trifft und ja, vielleicht auch irgendwie bestimmte Gruppendynamiken irgendwie einsetzen. Aber ich glaube, es ist eine Illusion, dass wir immer davon aufnehmen, wenn wir viel Aufklärungsarbeit machen oder dass es, wenn es mehr Wissen über Demokratie gibt, dass das dann automatisch dazu führt, dass auch ja, die Gesellschaft demokratischer wird. Also das zeigt sich ja auch in vielen Studien, dass es eben nicht nur darum geht, Aufklärungsarbeit zu machen, sondern dass wir eben auch andere Ebenen betrachten müssen. Also was sind eigentlich die emotionalen Bedürfnisse? Was sind eigentlich die sozialen, was sind die biografischen irgendwie Hintergründe, die Jugendliche mitbringen in die Schule? Also mit welchen gesellschaftlichen Problemen sind die eigentlich auch außerhalb der Schule konfrontiert? Und ja, also haben wir das eigentlich im Blick, also deren Nöte, deren Bedürfnisse, bieten wir ihnen etwas an, damit sie vielleicht auch in der Schule andere Erfahrungen machen können als irgendwie im Vergleich zu ihrer irgendwie Lebenswelt. Und da müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen genauer hinschauen. Und insbesondere, ich meine, wir jetzt, ne, wir treffen uns hier in diesem Raum, wir sind alle irgendwie gymnasial sozialisiert, haben Abitur gemacht, haben irgendwie gehört zu den Bildungsgewinnerinnen und fanden es vielleicht auch gut, was wir in der Schule gemacht haben zur politischen Bildung und auch zur Demokratiebildung. Und wir vergessen aber manchmal, glaube ich, dass wir auch andere Jugendliche in der Schule haben, also die vielleicht irgendwie nicht per se interessiert sind an politischen und gesellschaftlichen Fragen und dass wir da nochmal genauer hingucken müssen, wie können wir eigentlich die auch reinholen in einen Diskurs darüber, wie wir als Gesellschaft zusammenleben wollen. Und das funktioniert eben nicht nur über so reine Wissensvermittlung, sondern dass wir gerade in der Schule mehr Angebote machen müssen, die eben auch die soziale oder die emotionale Situation stärker mit berücksichtigen können.
Kann man, das hast du gerade eben so ein bisschen so anklingen lassen, kann man theoretisch sagen, dass eine rechtsextreme Einstellung auch, wenn so viel Demokratiebildung und Aufklärung und so an Schulen stattfindet und auch präventive Maßnahmen, dass sowas wie zum Beispiel in Gießen nicht mehr so oft vorkommt oder im besten Falle gar nicht vorkommt, kann man sagen, dass so eine rechtsextreme Einstellung auch ein bisschen was mit dem Bildungsgrad zu tun hat?
Ach ja, also ich meine, da gibt es, ich meine, Maria, vielleicht sagst du gleich noch mal was dazu. Es gibt natürlich schon Studien, die sagen, dass der Bildungsabschluss beispielsweise damit korreliert, wie wahrscheinlich es ist, dass zum Beispiel die AfD gewählt wird. Aber das Beispiel Gießen, also wenn man dann doch mal ein bisschen differenzierter irgendwie hinschaut, zeigt ja gerade, das ist ja irgendwie interessant. Ich meine, es war ein Gymnasium, es waren Jugendliche, die kurz vorm Abitur stehen. Also dann müssen wir vielleicht da quasi echt noch mal in eine andere Richtung gucken. Also all over würde ich sagen, das ist zutreffend, also dass es da eine Korrelation gibt. Aber das ist ja gerade ein gutes Beispiel dafür, dass uns vielleicht nicht immer nur Studien weiterhelfen, die auf so quantitativ, empirisch großen Stichproben basieren, sondern dass wir viel stärker auch mal unser Augenmerk darauf richten müssen, wie können wir eigentlich so die Innensichten von Jugendlichen irgendwie mit einbeziehen. Was führt wirklich im Verlauf dazu, dass die auf solche schlimmen oder menschenverachtenden Ideologien überhaupt angewiesen sind? Also wie kommt es eigentlich überhaupt dazu, dass sie das irgendwie brauchen für ihre für ein Zugehörigkeitsgefühl oder für eine Selbstwerterhöhung? Warum müssen die dafür auf diese Ideologien zurückgreifen?
Vielleicht kann man daran ja gewissermaßen anschließend auch noch ergänzen, dass das in Gießen natürlich jetzt ein Einzelfall war und so muss man das natürlich auch behandeln. Also im jetzt Vergleich zu den Studien in Bezug auf die Bildungsabschlüsse und die Korrelation, die da festgestellt wurden. Aber gleichzeitig befreit das ja nicht davon, dass man sagen muss, ja, nur weil die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass das an einem Gymnasium auftritt, dass es da demokratiefeindliche, rechtsextreme Einstellungen gibt, befreit ja nicht davon, zu sagen, dass das überhaupt auch dort verortet werden kann. Und das zeigt auch eine Umfrage, die wir gemacht haben an allen allgemeinbildenden Schulen hier in Hessen zur Wahrnehmung von demokratiefeindlichen Einstellungen und Verhaltensweisen. Und wir können da sehen, dass das durchweg in allen Schulformen wahrnehmbar ist, dass Lehrkräfte äußern, dass sie das sehen, dass sie Antisemitismus beobachten, dass sie Sexismus beobachten, dass sie Rechtsextremismus beobachten in irgendeiner Form. Die Studie ist noch nicht ausgewertet, da sind wir noch dabei, aber das sind die ersten Einblicke, die wir gewinnen konnten und die das zeigen. Wir haben diese Umfrage, bevor wir das bei den allgemeinbildenden Schulen gemacht haben, auch an beruflichen Schulen explizit gemacht. Und berufliche Schulen haben ja auch unterschiedliche Schulformen vereint. Also die haben zum Beispiel berufliches Gymnasium, die haben dann die wirklich Berufsschulen oder die haben dann Berufsschule im Übergang. Also ganz unterschiedliche Formen. Und auch hier konnten wir sehen, dass das nicht reduziert werden kann, zum Beispiel auf Berufsschule, sondern dass auch im beruflichen Gymnasium beispielsweise sich zeigt, dass zum Beispiel Sexismus ein Riesenthema ist. Also man kann das nicht irgendwie sich davon frei machen, nur weil man sagt, ach okay, ich unterrichte jetzt oder ich bin Schüler, Schülerin an einem Gymnasium. Also dann, das heißt nicht, dass das dort nicht auftritt.
Jetzt hast du, Maria, gerade gesagt, dass der Vorfall in Gießen als Einzelfall zu betrachten ist. Wie äußert sich sonst Rechtsextremismus an Schulen? Vielleicht können wir so auf so ein paar Beispiele eingehen, was öfters irgendwie gesehen wird.
Vielleicht noch kurz ergänzend, nicht als Einzelfall, dass das nur einmal aufgetreten ist, sondern als Einzelfall im Vergleich dann zu den Korrelationen, die sonst festgestellt wurden. Okay, das wollte ich nur ergänzen, nicht, dass das irgendwie falsch verstanden wird. Susanne, vielleicht willst du auf die Frage zuerst antworten.
Ja, ich hätte ja jetzt, wie gesagt, auch dazu können wir ja wahrscheinlich sagen, etwas sagen aus unserem Projekt heraus. Das, also klar, ich wiederhole mich, ne, Schule als Spiegel der Gesellschaft. Wahrscheinlich gibt es allein durch die Tatsache, dass wir das auch mittlerweile gesellschaftlich stärker diskutieren, auch eine höhere Aufmerksamkeit dafür, dass diese Phänomene auch in der irgendwie Schule auftauchen und dass es dann ja gerade wichtig ist, dass Lehrkräfte dafür sensibilisiert werden, ja, das nicht zu ignorieren, sondern dem auch etwas entgegenzusetzen oder irgendeinen Umgang damit zu finden. Und das ist ja auch der Punkt, wo unser Projekt angesetzt hat, also die Frage danach, wie können wir eigentlich Lehrkräfte befähigen und auch stärken darin, wenn sie solche Phänomene in der Schule wahrnehmen, sei es auf dem Pausenhof, sei es in der Schulcommunity, sei es, wenn es um fachliche Debatten geht, wie man darauf reagieren kann, was man machen kann, wie man das vielleicht irgendwie nicht, also ne, der schlechteste Weg wäre immer, es zu ignorieren oder gar nicht zum Thema zu machen. Und da gibt es ja manchmal eine Hemmschwelle, weil dann natürlich auch mal Themen auf den Tisch kommen, irgendwie die unangenehm sind oder die wehtun. Aber ich glaube, die schlechteste Variante wäre immer, gar nicht darauf zu reagieren. Und das war ja so ein Stück weit auch ein Anliegen unseres Projekts, irgendwie Lehrkräfte zu befähigen, diese Phänomene wahrzunehmen, auch in die Schulcommunity zu tragen, die zum Thema zu machen und damit eben auch dem etwas entgegenzusetzen.
Wir können gleich nochmal auf so Konsequenzen und Präventionsmaßnahmen auf jeden Fall eingehen. Ich hätte noch eine Frage, und zwar, wenn man jetzt so ein, keine Ahnung, wenn, sage ich jetzt mal, auf der Tafel im Unterricht, das gab es früher auch an meiner Schule, irgendwie, wenn man reinkommt nach der Pause und dann steht da zum Beispiel irgendeine Nazi-Parole oder es wurde ein Hakenkreuz irgendwie an die Tafel geschmiert oder so, ist das direkt dann zu deuten, dass der oder die Jugendliche das aus einer, ja, rechtsextremen Gesinnung gemacht hat? Oder ist das erstmal nur so eine jugendliche Provokation und die wissen gar nicht richtig, womit sie da umgehen? Also ist jeder, der zum Beispiel jetzt für dieses, für das Gießener Abi-Motto NSDAP, die verbrennt den Duden zum Beispiel gewählt haben, ist jeder davon direkt rechtsextremistisch oder ist das eher so eine jugendliche Provokation? Wie würdet ihr das so einschätzen?
Ich würde eigentlich sagen, dass du es gerade schon irgendwie perfekt beantwortet hast. Im Grunde genommen ist es vermutlich multifaktoriell. Also es kann sowohl irgendwie eine Spiegelung sein einer irgendwie sehr, ja, extremen Einstellung, die vielleicht auch von demjenigen irgendwie vor dem Hintergrund seines eigenen Weltbildes so vertreten wird. Es kann natürlich auch möglich sein, dass es was mit irgendwie Protestverhalten zu tun hat, ne, Grenzen auszutesten. Da müsste man wahrscheinlich dann mit dem Jugendlichen darüber ins Gespräch kommen oder mit der Klassencommunity, wo das irgendwie vorgefallen ist. Was ich allerdings wichtig finde, dass wir nicht zu schnell dazu kommen sollten, das irgendwie dadurch zu entschuldigen oder so ein bisschen zu relativieren. Also die entscheidende Frage ist ja trotzdem, also wie ist das irgendwie gekommen, dass Dinge irgendwie auf einmal sagbarer werden, dass die auch öffentlich zur Schau gestellt werden? Und auch das hat natürlich etwas mit gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen zu tun. Also eine Drift nach rechts, dass Dinge sagbar werden, die eigentlich, wo wir eigentlich eine gesellschaftliche Übereinkunft hatten, dass wir das eigentlich nicht wollen, aus guten Gründen, ne? Also wenn wir uns also die Vergangenheit anschauen und nach 1945 irgendwie einen langen Entwicklungsprozess hatten, zu sagen, wir möchten bestimmte Dinge in unserer Gesellschaft, handeln wir anders, dass wir schon fragen müssen, wie kann das sein, dass irgendwie auf einmal so viele Menschen ja auch so einen inneren Kompass verlieren, also dass auf einmal Dinge irgendwie öffentlich sagbar werden, die mit sehr schlimmen, menschenverachtenden Phänomenen, Ereignissen verbunden sind. Und das ist ja definitiv eine Herausforderung für die Schule, für Lehrkräfte, für uns alle, wie wir da wieder ja einen Diskurs anstacheln, anfachen können, um dem etwas entgegenzusetzen.
Und gleichzeitig denke ich, ist, wenn man immer nach der Motivation hinter so einer Aussage oder hinter so einer, ja, so einer Parole oder was auch immer dann fragt, sollte man nicht außer Acht lassen, dass die Wirkung ja in der Regel die gleiche bleibt. Also wenn davon von solchen Aussagen Personengruppen, Personen individuell betroffen sind, ist das ja in der Regel unabhängig davon, ob jetzt eine Person ganz gesichert hinter dieser Position steht oder das jetzt einfach als Provokation nutzt. Die betroffenen Personen, also die sind trotzdem irgendwie dann davon eingenommen und es geht natürlich auch darum, die zu schützen. Und das sollte man natürlich bei dieser ganzen Frage danach, wer hat das gemacht, wieso wurde das gemacht, nicht vergessen.
Vielleicht können wir jetzt auch noch mehr so auf die Maßnahmen, Konsequenzen und vielleicht auch so präventive Maßnahmen eingehen. Was würde man denn jetzt als Lehrperson in so einem konkreten Fall erstmal, wenn man irgendwie zum Beispiel mit so einem Phänomen von Rechtsextremen, zum Beispiel auf dem in der Klasse oder auf dem Pausenhof oder so, wenn man sowas sieht, wie würde man da jetzt konkret mit umgehen? Was wäre so der erste Schritt, den man machen würde?
Ich glaube, man kann einfach sagen, Patentrezept gibt es da natürlich nicht. Und man muss einfach individuell gucken, also wie sich die Situation gestaltet, wer da irgendwie involviert ist, was man selbst über diese Situation weiß, was die Beteiligten irgendwie über diese Situation wissen und dann entsprechend darauf reagieren. Es gibt natürlich irgendwie die Möglichkeit, ad hoc darauf zu reagieren, erstmal irgendwie eine rote Linie klar zu machen und zu sagen, das akzeptiere ich so nicht, das ist irgendwie menschenverachtend, das ist rassistisch. Sowas ist hier in der Schule nicht geduldet. Aber gleichzeitig ist ja auch die viel drängendere Frage vielleicht, wie kann man strukturell auf solche Vorkommnisse reagieren? Und da setzt so ein bisschen unser Projekt an, um zu sagen, wir wollen Strukturen in den Schulen etablieren, die es möglich macht, mit solchen Situationen umzugehen. Das heißt zum Beispiel, nur jetzt mal rausgegriffen, Anlaufstellen zu bieten für Lehrkräfte, für SchülerInnen, um solche Situationen zu besprechen und auch im Nachgang nochmal aufzugreifen und darauf reagieren zu können, angemessen reagieren zu können, entweder durch die Schulgemeinschaft selbst, aber gegebenenfalls eben auch durch externe BeraterInnen, durch externe ExpertInnen, die man sich dann eben dazu holt, die einen unterstützen, damit umzugehen und das aufzuarbeiten.
Mhm. Vielleicht noch ein Punkt dazu, Maria hat es gerade schon angesprochen, mit der strukturellen Ebene, also gerade die politische Bildung oder eine jetzt Demokratiebildung an Schulen, die wird ja immer dann besonders stark adressiert, wenn eben solche gesellschaftlichen Konfliktlagen aufscheinen und dann sind wir so eine Feuerwehr und sollen jetzt ein Ad-hoc-Konzept haben, um dem entgegentreten zu können. Und das wäre total schön, wenn wir so einen Werkzeugkoffer hätten, wo wir dann sofort wirksam werden könnten, aber ich glaube, wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass Bildungs- und Lernprozesse gerade mit jungen Menschen, dass die auf Dauer gestellt werden müssen. Also, dass wir langfristige Konzepte brauchen, dass wir vielleicht ganz grundsätzlich darüber nachdenken müssen, wie können wir eigentlich die Schule zu einem sozialen Ort machen, zu einem Möglichkeitsraum, wo sich junge Menschen aus unterschiedlichsten gesellschaftlichen Kontexten begegnen und gemeinsam miteinander Erfahrungen machen. Also, das wäre ja vielleicht auch eine Idee von Prävention, die so längerfristig angelegt ist. Also wie können wir eigentlich gerade diesen Jugendlichen, ne, wir haben eben schon mal über die Adoleszenz gesprochen, wie können wir die Schule zu einem Raum machen, wo sie so gute Erfahrungen machen, dass sie vielleicht irgendwie diese gesellschaftlichen Problemlagen, von denen sie auch betroffen sind, Ungleichheitslagen, die Unsicherheit der Welt, die wir aktuell erleben in allen Bereichen, ne? Also wie unsere ganze Weltordnung ist ja aktuell so ein Stück weit in Frage gestellt. Ja, wie können wir eigentlich helfen, dass junge Menschen vor diesen Problemen nicht resignieren, sondern ja, irgendwie sowas finden wie einen guten Grund, trotzdem handlungsfähig zu sein, sich politisch zu engagieren. Und das wäre ja vielleicht eine Idee von Prävention, die nicht nur ad hoc auf so konkrete Ereignisse reagiert, sondern ja, vielleicht ein Auftrag an uns als Gesellschaft und auch an die politische Bildung, dass wir vielleicht gerade, weil wir gerade viel Aufmerksamkeit haben, dass das ein guter Zeitpunkt ist, generell Demokratiebildung und politische Bildung an der Schule zu stärken für irgendwie weitere Perspektiven. Und ich glaube auch, dass das eine große Herausforderung, also wenn man vielleicht auch da nochmal ein Stück weit weiterdenkt, ne, dass die über allem stehende große Herausforderung sicherlich mit der Klimakrise zu bezeichnen ist, aber auch mit Weltverhältnissen, sozialen Ungleichheitslagen weltweit, Nord-Süd-Gefälle, kriegerischen Konflikten, all das kommt in die Schule rein, tragen die jungen Menschen mit in die Schule und dass wir darauf bessere Antworten finden müssen, wie wir das im Sinne von politischer Bildung und Demokratiebildung adressieren können.
Ja, ich habe dem da tatsächlich nichts mehr zuzufügen. Du hast eigentlich auch schon die nächsten paar Fragen vorweggegriffen, deswegen hätte ich eigentlich auch keine mehr. Und ich würde mich dann bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mir die Fragen zu beantworten und es ist immer super wertvoll, wenn wir Personen haben, die sich damit auseinandersetzen und weil wir sind ja auch wir haben ja eine sehr junge Hörerschaft und dann vielleicht auch in dem Sinne dann Wissen weiterzubilden. Genau, danke euch.
Vielen Dank an dich und vielen Dank, dass wir da sein durften.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Dann noch einen schönen Tag, okay?
Danke, dir auch.
Bis dann. Tschüss.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.